Ja, vielen Dank für den Einstieg, musikalisch und auch mit ersten Gedanken. Ja, bei dem Bild, das hatte ich bewusst zum ersten Mal vor vielleicht 2, 3 Wochen wahrgenommen. Das steht auf dem Schrank bei deiner Mama im Wohnzimmer. Und mein erster Gedanke war bei diesem Bild, oh, sieht aus wie J.R. Ewing und Dallas, oder? Wobei ich aber denke, ich habe deinen Papa nie kennengelernt. Ich glaube, er hat einen besseren Charakter gehabt, einen wesentlich besseren Charakter. Ja, beim Stichwort Papa und wie sieht man den eigenen Vater, da habe ich noch Worte von einem Nachbarmädchen im Ohr. Und zwar hatte die kleine Channa eine pinkfarbene, also fast so ähnlich pink, ne? So eine pinkfarbene Jacke angehabt, aber nicht nur pink, wie es ja bei Mädchen üblich ist, sondern ganz, ganz viel Glitzer und so Perlchen und so. Also sie war damals vielleicht 5 Jahre alt. Naja, und wir hatten diese Jacke bewundert und dann sagte die Channa, diese Jacke, die hat mir mein Papa gekauft und die hat 90.000 Euro gekostet. Oh, genau, so ging es uns auch. Oh, 90.000 Euro. Gut, über den Betrag kann man sicherlich noch mal streiten, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie stolz war die Kleine auf ihren Papa? Das Thema heute, kennst du den? Und wie ist das Bild verloren gegangen? So, kennst du den, bezieht sich auf den himmlischen Vater und welches Bild wir von Gott, dem Vater, haben. Ich glaube, im Laufe des Gottesdienstes wird es so ähnlich sein, wie Norbert es auch erzählt hat, dieses Bild wird sich verändern. Das wird sich so langsam, denke ich mal, hoffe ich mal, auch aufbauen. Es wird nie alles umfassend sein können. Kann es nicht, wird es nicht. Aber wir wollen zumindest uns rantasten und ich glaube, jeder hat Gott auch ganz anders erlebt. Kennst du Gott, wie er wirklich ist? Einerseits, wenn wir von ihm berichten, werden wir ihn andererseits gleichzeitig auch begrenzen. Wie umfassend ist denn überhaupt unser Gottesbild? Und dürfen wir uns überhaupt ein Bild von Gott machen? Passt es eigentlich oder ist es vielleicht sogar verzerrt? Und bei diesem verzerrten oder vielleicht anderen Bild fiel mir ein Erlebnis ein in Bispingen. Schäfers waren letztens mal in einem ähnlichen Haus gewesen. In diesem Haus, das verrückte Haus, steht alles Kopf. Also alles, was unten ist, ist oben und umgekehrt. Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so mit dem Vaterbild, dass irgendwo bisschen was schräg ist oder Kopf steht. Welches Bild haben wir von Gott? Ist es der zornige Gott, der Gott, der Rache übt? Oder ist er eher fern, unnahbar, fremd? Ich glaube, unser Gottesbild wird immer nur bruchstückhaft sein. Aber ich denke, es lohnt sich auch, Gott näher kennenzulernen. Und in Jesus kam er uns besonders nah. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir Gottes Fürsorge und seine Liebe. Und ich glaube, dadurch, durch diesen Blick, wird einiges auch wieder gerade gerückt, was vielleicht vorher verzerrt war. Noch einmal die Frage, wie gut kennen wir Gott wirklich? Und was hilft uns dazu weiter, um Gott noch besser kennenzulernen? Nähe mein Gott zu dir. Dazu können uns vielleicht 3 Gedanken weiterhelfen. Lebenserfahrungen mit Gott. Jeder hat die, hoffe ich, denke ich, schon mal gemacht. Wir erfahren Gott auch in Gottes Wort und wir alle dürfen Gott kennenlernen. Und dass wir das tun, dafür bete ich jetzt nochmal. Ja, Herr, ich möchte dir danken für diesen Morgen, für dein Wort, dass du immer wieder in unser Leben sprichst, dass du Herr über allem bist, dass du uns segnest mit allem, was wir tun, auch wie wir zu dir stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du reden und hören und auch tun segnest. Amen. Ja, unsere Lebenserfahrungen mit Gott. Viele machen ja eine Biografie in ihrem Leben, meistens dann schon selbst zu Lebzeiten. Und ich denke da jetzt speziell an die von Habe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Er hat mit lustigen Worten Erfahrungen beim Pilgern aufgeschrieben und das Ganze wurde zu einem Bestseller und hat viele Leute neugierig gemacht. Nach der Veröffentlichung ist ein regelrechter Hype zum Pilgern eingesetzt. Der Weg ist das Ziel. Und es stimmt ja auch, wenn man Zeit miteinander verbringt, dann kann man unwahrscheinlich gut nachdenken. Menschen lernt man dann erst richtig kennen, wenn man viel und intensiv miteinander zu tun hat. Ich glaube, Freundschaften werden dann erst richtig tief, wenn man gemeinsam durch dick und dünn geht. Es sind nicht oft die Hochzeiten, die im Gedächtnis hängen bleiben, manchmal auch das Außergewöhnliche. Ich denke nochmal an eine Jungschar-Aktion zurück. Wir waren im Juli auf dem freien Feld und haben im Sommer, also im Juli, Nikolausi gegen Osterhasi gespielt. Schon ein bisschen speziell. Aber ich glaube, genau das ist bei den Kindern hängen geblieben, weil es halt so schräg und so speziell war. Oder ich denke an eine Aktion, wo wir beim Schäfer in Bischofen waren. Den Mitarbeitern da vor Ort, dem Bauern und seiner Helferin, fiel auf, wie die Mitarbeiter mit den Kindern umgehen, wie interessiert sie an ihnen sind, wie dicht sie an ihnen dran sind. Und das hat scheinbar Eindruck hinterlassen. Auch von Paulus können wir lernen. Nicht alles in seinem Leben war rosig, ganz im Gegenteil. Im Moment nimmt uns ja Peter mit hinein, wo wir eine Reihe über den Kolosserbrief haben. Und Paulus wird uns ja nochmal deutlich da vor Augen gestellt und natürlich auch die Gemeinde in Kolosse. Paulus, der bei 3 Reisen rund 10.000 Kilometer unterwegs war und da war nicht alles Sonnenschein. Paulus hat neben dieser Reise oft noch gearbeitet, um seinen Unterhalt selbst zu verdienen und er ist dabei für sich selbst, für seinen Lebensstandard aufgekommen und hat nebenbei noch Gemeinden gegründet. Und das, obwohl nicht alles so glatt lief. Zum Beispiel Haft im Gefängnis, Unverständnis der Juden, er wurde gesteinigt, er erlitt Schiffbruch, er wurde immer wieder ausgepeitscht, belächelt, verraten oder verfolgt. Aber hat das Paulus daran gehindert, aufzugeben, nicht mehr zu predigen? Davon ließ der Apostel sich nicht entmutigen. Wir fragen uns vielleicht, wie hat er das geschafft? War er solch ein toller Hecht? Gewiss nicht. Aber ich denke, es war die Gewissheit und die Erfahrung, dass Gott an seiner Seite ist. Das hat ihn weitermachen lassen. Gerade Krisenzeiten lassen im Glauben reifen. Dunkle Täler, sie zu durchschreiten, ist schwierig. Und ich glaube, keiner sucht sie sich aus. Das können zum Beispiel Täler der Einsamkeit sein, Depressionen oder Krankheitszeiten, Täler der Ausweglosigkeit, Arbeitslosigkeit, oder was auch immer. Sicherlich kennt ihr das auch. Aber solche Täler können auch Tiefpunkte sein und damit Treffpunkte. In finsteren Tälern ist Gott auch da. Seine Nähe tröstet uns. Es sind nicht die behaglichen Zeiten, die unseren Glauben und Gottes Gegenwart stärken und ermutigen. Es sind häufig diese Tiefpunkte. Wo hast du in deinem Leben Erfahrungen mit Gott gemacht? Wir durften oft erleben, dass Gott Gebete erhört. Ich könnte hier ganz, ganz viele Beispiele nennen. Ich habe mal 4, 5 aufgeschrieben, was mir so einfiel. Heike erzählt häufig von Nils und seinem Schlaganfall. Ich denke an die Herzerkrankung von Micha Rücker oder auch bei Gerd Rumpf, den Unfall von Peters Mutter, die Bitte, um eine Reittherapie für Jonathan zu beten, die tatsächlich auch genehmigt wurde. Oder ich denke an eine schwierige Darmerkrankung, wo zunächst nichts mehr ging, dann bange Gebete und dann ein neues Medikament, was tatsächlich gewirkt und gegriffen hat und wo es bergauf ging. Einige hatten auch einen Trauerfall und bekamen aber trotzdem Trost und Hoffnung. Zugegeben, es gibt nicht auf alles eine Antwort, die hat ohnehin unser Herr. Einiges müssen wir aushalten und manche Antwort wird es auch erst in der Ewigkeit geben. Und dies ist dennoch, Norbert hat es zu Beginn schon aus Psalm 73 gesagt, dieses dennoch ist schwer auszuhalten. Ich glaube, auch im Moment machen die Lebensumstände etwas mit uns. Besonders Schüler und Teens leiden in dieser Zeit. Kliniken sind überlaufen, einige Menschen verzagen und es fehlt an Perspektive. Aber ich glaube, es hilft, sich zu diesem Dennoch hindurchzuringen. Ich habe es in einer anderen Übersetzung. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Es braucht schon Vertrauen, dran zu bleiben, dennoch dran zu bleiben. Aber dieses Vertrauen wird Gott belohnen. Lebenserfahrungen mit Gott haben auch Auswirkungen auf unser Leben. Ich darf Gottes Handeln in meinem Leben erfahren. Ich kann Gottes Fußspuren entdecken und darf ihm hinterhergehen. Und letztlich verändert es meine Beziehung zu Gott. Auch wenn wir Krisenzeiten nicht unbedingt mögen, häufig sind diese dunklen Täler auch der Nährboden für unseren Glauben. Unsere Beziehung zu Gott darf wachsen, auch und besonders in dunklen Zeiten. Und diese dunklen Zeiten, die schwierigen Wege, gebraucht Gott, um uns zum Beispiel Glauben zu lehren. Dabei formt er oft den Charakter oder er rüstet uns aus für weitere Herausforderungen. Es sind nicht die Hochzeiten, die den Glauben gefordert haben, sondern herausfordernde Zeiten. Und ich glaube, wir waren ja in den letzten Tagen in der Bibellese im Hebräerbrief, Kapitel 11, die Glaubensvorbilder. Ihr Glaube wuchs meistens in Krisen. Ein Abraham, der seine Heimat verlassen hatte, der später sogar seinen Sohn Isaak opfern sollte. Ein Josef, der in Ägypten im Gefängnis war. Ein Mose, der vor den Pharao treten sollte und die Ausreise für ein ganzes Volk erbitten sollte. Sie alle wussten Gott an ihrer Seite. Auch ein Daniel, als er in der Löwengrube war. Oder ein David im Kampf gegen Goliath. Als die Emmaus-Jünger auf dem Rückweg von Jerusalem nach Emmaus waren, ging es hinab ins Tal. Nicht nur geografisch, wo man von Jerusalem tief hinab nach Emmaus geht. Es war auch mental. Gerade haben sie ihren Herrn verloren. Auch die Nachricht vom leeren Grab hat sie nicht wirklich überzeugt. Mit Jesus haben sie auch all ihre Hoffnung begraben. Aber Gott ließ sie in dieser Perspektivlosigkeit nicht stecken. Wie das geschah, das gucken wir uns jetzt mal im nächsten Punkt näher an. Es geht um Erfahrungen in Gottes Wort. Und ich habe ein paar Verse aus Lukas 24, der Emmaus-Jünger, rausgewählt. Wir hatten gehofft, Jesus sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch damit nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und sie fanden den Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht solches leiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was holt die Jünger aus dem Tal? Es ist die Begegnung mit Jesus und seine Erläuterung der Schrift, die auf ihn hinweist. Musste Jesus nicht solches leiden? Ich möchte uns allen empfehlen, besonders dann, wenn es uns nicht gut geht, aber nicht nur dann, Jesus zu suchen. Einerseits ist die Bibel der Bestseller, das meistverkaufteste Buch, aber leider auch am meisten verstaubt, nicht gelesen. Jesus erklärt ihnen anhand der Schrift, dass er sterben muss. Die Schrift hatte schon lange diesen Weg bezeugt. Lest doch mal die Bibel in der Erwartung, darin Gott zu finden. Jesus selbst hat sich oft auf die Schrift bezogen, auf dass die Schrift erfüllt würde. Lies die Bibel und du kannst Gott begegnen und ihn kennenlernen. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon festgestellt, dass die Bibel in deine eigene Situation spricht. Gottes Wort ist lebendig, es hilft dir weiter, um dann ein Leben zu führen, wie Gott es sich vorstellt. Ich habe dazu einen Vers aus 2. Timotheus 3, Vers 16 nochmal rausgesucht. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Unsere Frage ist ja, kennst du Gott? Wie würdest du ihn beschreiben? Stolz wie eine Channa, die von ihrem tollen Vater berichtet? Ich habe ein kleines Video dazu rausgesucht. Kindermund tut ja bekanntlich Wahrheit kund. Viele Aussagen von Kindern, die man sicherlich auch an Erfahrungen von den Eltern, aber auch an Bibelversen festmachen könnte.
Glaubensdings, wie ist eigentlich Gott?
Gott, der ist gnädig,
nett,
gut,
groß und mächtig,
gerecht.
Gott ist
cool, aber auch jetzt nicht so Angeber oder sowas.
Der liebt uns, der ist toll.
Der ist total, total nett.
Der macht tolle Fehler und so.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Schon lieb, aber ganz lieb würde ich jetzt auch nicht sagen, aber...
Gott besteht aus drei Teilen. Aus dem Heiligen Geist, aus Jesus.
Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist.
Ich stelle mir so vor wie vielleicht so etwas älteren Papa.
Also nicht so wie ein normaler Mensch.
Ich kann mit ihm reden. Alle können mit ihm reden.
Also ich habe immer gedacht, der wäre durchsichtig.
Das kann man erst im Himmel wissen.
Das kann man schlecht erklären.
Im Himmel wird Gott sichtbar. Vorher kann man ihn nicht sehen.
Also Gott ist überall.
Also ich finde, Gott ist ein großer, liebender Vater, der alle Leute liebt und ich finde ihn richtig nett und toll.
Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll er ist.
Na, und was meinst du?
Ja, vielen Dank. Es ist immer wieder putzig, mit Kindern zusammen was zu erleben und steckt auch ganz viel Wahrheit drin. Kannst du mir die PowerPoint nochmal? Dankeschön. Was die Kinder so alles erzählen, also ganz viel Wahres auch drin. Er ist gnädig, nett, gut, groß, mächtig, gerecht, cool, kein Angeber, toll, er liebt uns. Naja gut, er ist nicht immer ganz so lieb. Gott ist dreiteilig, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist wie ein älterer Papa, aber doch kein normaler Mensch. Wir können mit ihm reden, man kann ihn schlecht erklären. Letztlich kann man ihn erst im Himmel erkennen, aber er ist überall. Kurz zusammengefasst. Das Video endet mit einer Frage. Was meinst du? Ich glaube, wir werden herausgefordert, immer wieder über Gott nachzudenken und uns selbst eine Meinung zu bilden. Keiner ist da neutral, jeder hat eine Meinung dazu. Sobald wir uns ein Bild von Gott machen, ist einiges gesagt, aber einiges auch nicht. Vielleicht grenzen wir ihn damit auch ein bisschen ein. Deswegen ist Gott immer wieder auch in Vorlage getreten. Er stellt sich uns selbst vor. Ein Mose zum Beispiel beim brennenden Dornbusch. Ich bin für dich da. Das gilt nicht nur Mose, sondern auch uns. Ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oder wir denken an die 7 Ich-Bin-Worte. Norbert hat ja eben auch schon einige Bilder gebraucht, wie dem Hirten mit den Schafen, Brot des Lebens, Licht der Welt, das uns Orientierung bringt, der Auferstehung und das Leben, Weg, Wahrheit und Leben und später dann nochmal als Weinstock, wo wir als Reben in der Verbindung mit Gott auch Frucht bringen. Man könnte noch viele Texte auflisten, wo Gott sich in der Bibel näher vorstellt und wir ihn kennenlernen dürfen. Als sichtbare Wolken und Feuersäule, oder auch bei Jesaja im Tempel, wo seine Anwesenheit so gewaltig war, dass nur der Saum seines Gewandes den ganzen Tempel ausfüllte. Auch in der Stille können wir Gott kennenlernen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Stille Zeit als Möglichkeit, Gott zu begegnen, mehr über ihn zu erfahren, ihn in unser Leben sprechen zu lassen. Diese Zeit ist gut investiert. Ich weiß nicht, wie ihr Gott kennengelernt habt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom liebenden Vater, der dem Kind entgegenkommt, dem es egal ist, wie das Kind aussieht. Ich habe nichts gemacht. Der liebende Vater, der dem Kind entgegeneilt, dem es egal ist, wie der Sohn aussieht, der sich von den Lumpen und vom Schweinegeruch nicht abhalten lässt. Und bei diesem Bild wird, glaube ich, das Gottesbild auch gehörig auf den Kopf gestellt, wie wir es zu Beginn hatten in Bispingen. Ein Vater zu der Zeit ist eigentlich ein Patriarch. Er ist würdevoll. Er schreitet, er lässt machen und andere dienen ihm. Aber ganz anders verhält sich der Vater hier in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihm ist es egal, was die anderen denken. Er handelt anders, wie man es normalerweise tut. Er handelt nicht danach, dass normalerweise der Sohn gefälligst zum Vater zu kommen hat. Er besteht nicht darauf, dass der Sohn sich entschuldigt oder erst einmal bewährt. Der himmlische Vater sieht das Herz an. Und bei dem Sohn im Gleichnis hatte er eine Veränderung festgestellt. Der Sohn hatte sich vorgenommen zu sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber nimm mich als einen Arbeiter in deinen Dienst. Bevor wir Gott kennenlernen, hat er uns schon längst gekannt. Jeden Gedanken, jedes Motiv, jedes Wort. Aber das Interessante ist, er verwendet es nicht gegen uns, sondern er liebt uns, bedingungslos. Der himmlische Vater ist nicht nachtragend. Er versenkt unsere Schuld im äußersten Meer. Er angelt nicht mehr danach. Sünde verzeiht er, Unrecht vergibt er. Warum macht er das? Weil er uns durch Jesus schon längst vergeben hat. Es gleicht einer formatierten Festplatte, wo alles Versagen getilgt ist, gelöscht, platt gemacht. Das ist Gottes Wunsch, dass jeder ihn so kennenlernt, wie er ist, und dass er Leben mit ihm wagt. Deshalb nochmal meine Frage: Kennst du Gott? Bist du sein Kind? Und ich glaube, und da reihe ich mich mit ein, einerseits kennen wir Gott und andererseits sind wir hin und her gerissen zwischen Zweifeln, zwischen Sorgen. Wir haben einerseits Gottes Zusagen in der Tasche, und haben doch Angst. Kennt ihr das auch? Glauben heißt, glaube ich auch, jeden Tag neu Vertrauen zu wagen, sich in Gottes Arme fallen zu lassen, darauf zu vertrauen, dass er treu ist und dass er hält. Wie ist das also gemeint, Gott zu kennen? Eine gewisse Neugierde, eine gewisse Grundkenntnis hat Gott schon jeden bei der Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Aber es kommt nicht auf unser Bemühen an. Gott ist schon in Vorlage getreten. Gott kennenzulernen heißt, auf Jesus zu schauen. Wenn ich Jesus kenne, kenne ich den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, in all seiner Fürsorge und Liebe, wie er für uns da ist. Gott ist nicht nur zornig oder ein strafender Gott. Denkt nochmal über die vielen positiven Eigenschaften nach, die die Kinder in dem Video gesagt hatten. Gnädig, gerecht, cool, allmächtig, er liebt uns und noch vieles mehr. Wir können Gott auf ganz unterschiedliche Weise kennenlernen, durch Gottes Wort, durch Erfahrungen in unserem Leben. Es gibt aber noch weitere Formen, wo Gott sich offenbart hat. Zum Beispiel durch unser Gewissen. Wir merken genau, was richtig ist und was falsch ist. Durch den Heiligen Geist, mit dem wir als Kinder Gottes Gemeinschaft haben dürfen, wo unser Leben reift, wo es heilig wird. Wir dürfen Gott in der Schöpfung kennenlernen. Sein Fazit am Ende: alles wunderbar gemacht. Und auch durch sein Handeln am Volk Israel können wir immer wieder Gottes Gnade und Barmherzigkeit erfahren, auch seine Geduld mit diesem störrischen Volk. Und letztlich, ganz deutlich ist Gott in Jesus erfahrbar. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Gott zu erkennen bedeutet aber auch, seine eigene Lage einzuschätzen und sich bewusst zu sein, wo man selbst steht. Als Jesaja im Tempel Gott in seiner Heiligkeit begegnet, wird dem Propheten seine Schuld bewusst. Jesaja sagt: Ich vergehe, ich habe unreine Lippen. Oder ich denke an Simon Petrus nach dem großen Fischfang, wo er Jesus erlebt hat, der dieses Wunder an einem helllichten Mittag geschenkt hat. Petrus sieht einerseits diesen mordsmäßigen Fang, aber er ist sich auch seiner eigenen Lage bewusst. Und er sagt zu Jesus: Weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Diese Erkenntnis, im Hebräischen heißt sie Yada, ist mit einer vertrauten, engen Beziehung, ähnlich wie wir es von einer Ehe kennen, zu vergleichen. Am Anfang von einer Beziehung, ich denke jetzt mal am Anfang in der Bibel daran, heißt es oft: Adam erkannte Eva. Diese enge Beziehung hat Gott ermöglicht und in Jesus das Fundament gelegt. Und diese enge Beziehung dürfen wir auch mit Gott haben. Mache deine eigenen Erfahrungen mit Gott, ja da. Sei mit ihm unterwegs und vertrau ihm dein Leben an. Ich hatte schon mal kurz Hebräer 11 mit den Glaubensvorbildern angerissen. Vorbilder wie Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose. Und man könnte noch viele, viele weitere Menschen nennen. Es waren keine Übermenschen. Es waren Leute wie du und ich. Sogar Frauen werden erwähnt. Sogar eine mit einer dunklen Vergangenheit wie die Hure Rahab. Fest steht aber auch, Gott schreibt mit jedem Lebensgeschichte. Es ist niemand zu groß, zu klein, zu jung oder zu alt oder zu schlecht. Deine Identität als Kind Gottes kann dir niemand nehmen, ganz gleich wie die Umstände sind. Gottes Arme stehen immer offen. Gott schrieb selbst dann mit einem David noch Geschichte, einen König nach dem Herzen Gottes, als er dunkle Flecken in seiner Biografie hatte. Ihr kennt es: Ehebruch, Mord an Uriah, eigenmächtiges Handeln, als er sich lieber auf seine eigene Stärke verlässt als auf Gott und eine Volkszählung anordnet. Gott sah aber auch das demütige und bußfertige Herz Davids und deshalb hielt er weiterhin an ihm fest. Ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht, um noch weiter über Gott nachzudenken. Welche Erfahrungen hast du mit Gott gemacht? Und wo und wie hast du ihn in deinem Leben erfahren? Oder auch, welches Bild hast du von Gott? Ist es im Wandel, wie es Norbert schon sagte? Gut zu wissen, bevor wir Gott kennen, hat er uns schon längst gekannt. Und abschließend meine Frage und meine Ermutigung: Möchtest du Gott noch näher kennenlernen? Lass dich immer wieder neu überraschen. Unser Gottesbild ist im Wandel. Und ich denke, das ist auch gut so, damit es wachsen und reifen kann und umfassender wird. Denk über den himmlischen Vater nach und lerne ihn kennen und lieben. Und eine Bitte habe ich dabei. Ich weiß nicht, wie dein Bild vom eigenen Vater ist. Norbert hat es vorhin schon kurz angesprochen. Wenn dein eigenes Vaterbild angeknackst ist, bitte übertrage es nicht auf das Vaterbild zu deinem himmlischen Vater, der jeden Menschen liebt. Wir hören abschließend Gedanken von Jürgen Werth zu Johannes 15, dem wahren Weinstock. Dort schreibt Jürgen Werth: Ich bin der wahre Weinstock. Ich bringe die Welt zum Blühen, zum Grünen. Ich bringe Frucht. Alles, was du tun musst, ist an mir zu bleiben, dich an mich zu klammern. Ich bin der wahre Weinstock. Ich gebe dir Lebenssaft und Glaubenskraft. Ich pumpe Hoffnung in eure hoffnungslosen Herzen, Liebe in eure lieblosen Worte, himmlische Leichtigkeit in eure erdenschweren Gedanken. Haltet euch an mir fest, weil ich euch festhalte. Lasst mich nicht los, weil ich euch nicht loslasse. Gebt mir eure Herzen und eure Hände. Gemeinsam verändern wir die Welt. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin Gott. Eines meiner Lieblingslieder, was wir gleich auch singen werden, und da freue ich mich drauf, das heißt Treu, oder viele kennen es unter Du bleibst an meiner Seite. Gott ist treu. Auch wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Oder um es mit Worten aus dem Lied zu sagen: Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu, aber dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jeden neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Bist du treu, Herr, unerschütterlich hält deine Treue mich. Du bleibst mir treu. Was mir immer wieder sehr gut tut zu wissen ist, Gottes Liebe gibt niemanden auf. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du treu bist, dass du bereit bist und den ersten Schritt gegangen bist, damit wir dich näher kennenlernen dürfen. Danke, Herr, für deine Liebe, die in dir so sehr erfahrbar ist. Herr, wenn wir auf dich schauen, sehen wir den himmlischen Vater. Und Herr, hilf es, dass wir immer wieder auch an unserem Bild arbeiten lassen, dass wir dich besser kennenlernen und dich von allen Seiten erkennen, wie du wirklich bist. Und dieses Bild wird gesprengt werden, weil du umfassend und ja einmalig bist, allmächtig und treu. Und dafür lieben wir dich. Ja, tritt du immer wieder neu auch in unser Leben und lass uns spüren, dass du ein barmherziger Gott bist, der uns liebt. Amen. Und jetzt singen wir es, treu.